Ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen. Thema heute sind Frauen am Bauhaus. Wir haben die drei Rezensionen dieser drei Bücher gehört. Was mir so auffällt bei diesen drei Frauen, oder vielleicht sind es auch vier Frauen, die vorgestellt werden, sind ja ganz unterschiedliche Charaktere am Wirken. Tina und Birgit haben zwei Frauen vorgestellt, die ein bisschen noch so suchen sind, während die Rika eine ziemlich starke Frau vorstellt. Bei allen drei kann das sein, dass ich das richtig gehört habe, sind eigentlich schon fertige Ausbildungen vorhanden. Interessant ist eigentlich, was war jetzt der Antrieb für diese Frauen, sich für das Bauhaus zu engagieren? Weil der Widerstand aus den Familienverhältnissen war ja relativ stark. Bei der Birgit wurde sie enterbt, bei der Tina wird jetzt sie zumindest nochmal rausgeholt, sie muss was ganz anderes machen, muss sich heimlich wieder anmelden. Also im Grunde sind es ja zwei starke Persönlichkeiten trotzdem, auch wenn sie jetzt im Laufe des Romans ein bisschen hin und her schwimmen. Eigentlich passt das dann ganz gut zusammen, dass wir drei starke Frauen haben, weil sonst hätte es nicht gelungen, dass sie an dieses Bauhaus gehen. Und sie kommen jetzt in dieses Bauhaus rein. Und wie stark ist jetzt das Milieu, um ihre Vorstellungen auch umzusetzen? Tina, also wie stark können Sie Ihre Vorstellungen in diesem Bauhaus umsetzen?
Also Luise Schilling im Roman von der Theresia Enzensberger kommt eigentlich sehr motiviert ans Bauhaus, vielleicht noch ein bisschen mit diffusen Vorstellungen. Sie kommt eben aus dieser industriellen Familie. Der Vater stellt irgendwelche Teile für Wohnhäuser her. Also sie ist so ein bisschen schon damit aufgewachsen und ist auf das Bauhaus gestoßen über eine Broschüre, die bei ihrem Vater rumlag. Sie ist tatsächlich gegen den Willen ihrer Eltern, hat sie sich da beworben, konnte ihre Eltern dann aber so ein bisschen überzeugen, sie doch zu unterstützen. Als sie dann am Bauhaus ankommt, ist sie schon auch eher so ein bisschen orientierungslos, wie es da in dieser ersten Szene geschildert wird. Sie weiß nicht so richtig, was sie erwartet. Sie weiß nur, dass sie eben nicht dieser Rolle entsprechen will, die jetzt ihre Eltern für sie vorgesehen haben als gute Hausfrau und Mutter und Ehefrau. Also das ist ganz klar, das will sie nicht werden. Es gibt ja, ich habe ja noch so ein Zitat vorgelesen, dass sie dann zu Beginn, als sie in Dessau dann ankommt, dass sie sagt, sie will die Zukunft bauen und die Vergangenheit abreißen. Also sie hat schon irgendwie ganz klare Vorstellungen, wie man in der Zukunft wohnen können soll, also auf eine demokratische Art, sozial. Alle Menschen haben sozusagen den gleichen Zugang zu Luft und Licht. Also sie hat auch ganz konkrete Vorstellungen, wie so eine Siedlung zum Beispiel aussehen könnte. Aber wie gesagt, wird dann halt am Bauhaus, trifft auf so einen strukturellen Sexismus, kann man sagen, und kommen wir vielleicht bei der nächsten Frage noch mal ein bisschen dazu, wird ja schon so ein bisschen ausgebremst.
Bei dir, Rieke, haben wir eine Frau, die jetzt keine Künstlerin ist, also keine, nicht studiert, sondern da sehr nah an dem Leiter der Schule ist und dort sehr viel organisiert. Die eine Frage ist, was mich da interessiert, wie kommt das in dem Roman drin vor, wie eng sie eigentlich mit diesen Studentinnen zusammenarbeitet? Gibt es da irgendwelche Arten von Frausein unter sich? Oder ist sie so die kühle Macherin, die diesen ganzen Betrieb da aufrechterhält und im Grunde, also ich habe ja in meinem Anfangstext und wie wir es auch schon gehört haben, von den Büchern ja eigentlich so ein ziemlich negatives Bild gezeichnet, was die Lage der Frau im Bauhaus angeht. Und im Grunde dieses negative Bild letztendlich auch mit forciert. Kann man das aus dem Roman da so rauslesen?
Also wie gesagt, Ise war ja fachfremd und kam rein zufällig zu den Ideen des Bauhauses. Und ich denke, diese Art zu denken, diese Art zu arbeiten, oder um noch weiterzugehen, auch diese Art zu leben, hat sie irgendwie angesprochen. Und auch wenn sie die Affären ihres Mannes, die machten ihr mit Sicherheit zu schaffen, entdeckte sie neue, andere Freiheiten, die ihr wichtig waren. Also im Buch heißt es da einmal, denn Freiheit war für Frauen in diesem Deutschland, in dieser blutjungen und mit allen Kinderkrankheiten behafteten Weimarer Republik, noch keine Selbstverständlichkeit. Freiheit hatte zweifellos ihren Wert, der vielleicht höher war als der leidenschaftlicher Liebe. Also da kommt das Verhältnis vielleicht auch ein bisschen raus, weshalb sie da an dem Bauhaus geblieben ist. Sie hatte dann eine weitere wirklich starke Frau kennengelernt, Irene, die Fotografin, und die zwei Frauen haben sich da wirklich gestützt untereinander. Also die waren gute Freundinnen und die haben sich auch private, intime und alles Sachen erzählt und auch das, was sie im Bauhaus bewegt hat. Aber ich denke, sie hat da eine gewisse berufliche Befriedigung gefunden, weil sie wirklich begabt war als Netzwerkerin. Und das wird sie mehr gehalten haben als an ihren Mann. Also diese Institution Bauhaus hat sie wirklich gefesselt.
Aber im Buch wird nirgendwo erwähnt, dass sie mit den Studentinnen irgendwie mal zusammenkam.
Oh, sie hatte immer ein gutes Verhältnis in der Schule zu den ganzen Abteilungen und war sehr beliebt und hat sich nie aufgespielt eigentlich, aber hat wirklich gut gearbeitet da. Mhm. Alle unterstützt. Also eine sehr selbstbewusste Frau. Die wusste, was sie wollte und was richtig ist. Und das hat sie auch gemacht, deshalb wirkt sie nicht unterdrückt. Also sie hat sich vielleicht nicht gewehrt gegen Ungerechtigkeiten in dieser Institution, aber sie hat trotzdem das hingekriegt, was sie machen wollte.
Also so eine leichte
ein bisschen einzelgängerisch,
Einzelkämpferin,
ja.
Die dann... Und so würde es so, was man ja so liest, bei vielen Frauen dann gewesen sein, dass die da praktisch dann versuchten, irgendwie ihre Sachen durchzusetzen. Mhm. Wie war das bei dir, Birgit? Dieser Part der sexuellen Befreiung wird ja ganz stark hervorgehoben im Roman, auch wenn du ihn jetzt eigentlich nicht als so entscheidend ansiehst in diesem Part, aber für den Schriftsteller war das wahrscheinlich schon eine wichtige Angelegenheit.
Doch, ich sehe das schon als entscheidend an. Ja. Mich interessieren nur diese Liebesdinger, ja. Wer mit wem gerade. Nicht so irrsinnig, aber ich glaube, es war Claras, also diese Romanfigur Claras Ding, diese sexuelle Befreiung oder überhaupt die Verfügungsgewalt über den eigenen Körper zu haben, was ja auch heute noch überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass Frauen die Verfügungsgewalt über ihren eigenen Körper haben. Das war, glaube ich, für sie ein wahnsinniger Anziehungspunkt am Bauhaus. Diese Freiheit, die sie dort erlebt, lässt sich zum Beispiel einmal auf offener Straße nackt zeichnen. Sie lebt ihre Liebesbeziehungen, sie entscheidet auch, ob sie ein Kind austrägt oder nicht. Also das ist für sie ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Leider erfährt man in dem Buch ganz wenig über ihre wirkliche künstlerische Leidenschaft. Das bleibt so ein bisschen im Dunkeln. Sie macht zwar ständig was, aber das ist, glaube ich, nicht Andreas Hilgers große Begabung auch. Da irgendwas rauszustellen, wofür sie entflammt ist sozusagen. Was man aber rauslesen kann, dass es ihr sehr stark um Selbstverwirklichung geht, ja, um eine Befreiung aus dieser unglaublichen Enge, aus ihrer Familie und aus dem vorgesehenen Frauenleben. Und das setzt sie auch um.
Mich würde mal interessieren, ich weiß jetzt nicht, ob das aus einem Roman daraus lesen kann, wie das Bauhaus eigentlich geworben hat für seine Ziele. Also eigentlich hätte ich ja gedacht, sie werben im Sinne von, du kannst jetzt dich künstlerisch entfalten, kannst dann Architektur und was man eben so alles angeboten hat. Die Studentinnen und Studenten werben, aber was man so eher hört und was man auch so liest, kommen noch viele, zumindest von den Studentinnen, von Studenten weiß ich es nicht. Doch genau aus diesem Grund dahin, weil sie sich dort eher so in allen Formen entfalten können. In so einem Emma-Artikel über diese Frauen am Bauhaus ist mir das nämlich auch aufgefallen, dass genau dieser Aspekt für viele Frauen, wird hier so von verschiedenen Frauen, die da eben waren, zitiert, dass das eigentlich so ihre Hauptintention war. Sie kamen aus diesem Mief der Familie raus und wussten aber anscheinend schon, dass es dort in dieser Schule anders zugeht als vielleicht bei vielen anderen Schulen, die da existiert. Also es muss schon so ein Bekanntheitsgrad da gewesen sein.
Man kann auch dazu sagen, dass die alle anderen Kunstschulen geschlossen waren für Frauen. Ich meine, das war
zu der Zeit noch.
Oder mit wahnsinnig hohen Geldbeträgen konnten sich Frauen da so vereinzelt einkaufen. Ja. Deswegen war auch im ersten Jahr vom Bauhaus waren mehr Frauenanmeldungen als Männer. Und ich meine, das ist ja klar, wenn du nirgends hin kannst. Ja, deswegen, ich kann das auch aus meinem Roman heraus, kann ich nicht so ganz negativ sehen. Es stimmt zwar, dass die Frauen da zugewiesen werden in die Weberei zum Beispiel, ja, und dass sie zu bestimmten Bereichen wenig Zugang haben oder sie sehr stark erkämpfen müssen, ja. Aber jetzt gemessen an dem, was sie sonst so an Chancen in der Gesellschaft haben, haben sie unglaubliche Entfaltungsmöglichkeiten an diesem Bauhaus. Und das sieht man auch daraus, wenn wir sehen, wie viele Künstlerinnen heute noch überhaupt bekannt sind als Künstlerinnen, ja, und wie viele davon vom Bauhaus kommen. Ja, dann merkt man, da gab es durchaus Möglichkeiten auch für die Bauhausfrauen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Clara zum Beispiel angeworben, ich glaube, weil du die Frage nach der Werbung gestellt hast, das glaube ich auch, dass die viel nach außen gegangen sind in die Stadt. Die haben unglaublich viel gemacht und schrägeste Sachen, ja, also unglaublichste schräge Aktionen, die begeistert haben, ja, und die eine Ahnung davon gegeben haben, was noch möglich ist über so ein enges Leben hinaus. Für Frauen auch.
Spannend ist natürlich jetzt, wenn ich meine Anmoderation dann nochmal so lese, spreche ich ja relativ negativ über die Entwicklungsfähigkeiten der Frauen. Also es nimmt ja auch dann auch ab. Ne? In der ersten Klasse waren es noch relativ, also mehr Frauen als Männer und dann wird es ja immer weniger. Es muss ja einen Ausdruck gehabt haben von dem, was sie dort erlebt haben im Bauhaus. Was sie aber berichtet, im Grunde, ist genau das Gegenteil von dieser Entwicklung, die man jetzt eben so allgemein über diese Bauhausfrauen und die Möglichkeiten erfährt. Von daher weiß ich jetzt gar nicht, ob in den Büchern das, was mich in dem Zusammenhang interessiert, also die Männer verhalten sich so, wie sie sich verhalten. Ich habe ja auch ein paar Sachen vorgetragen, Zitate, wo man ja unmöglich denkt, alles das, was wir jetzt gehört haben, wie die Frauen da sich befreit fühlen konnten, wäre da möglich. Das hatte ich also analysiert, es gibt eben diese Männerfront, die jetzt versucht zu verhindern, dass die Frauen erfolgreich werden. Aber sie müssen sich ja irgendwie wehren dagegen. Gibt es da in diesen Büchern Hinweise darauf, wie die Frauen sich eigentlich jetzt diesen vielen Drücken, die auf sie trotzdem lasten innerhalb von diesem Schulsystem. Es ist ja ein Schulsystem mit wirklichen Meistern, die auch eine Macht haben. Ob es da Hinweise gibt, wie die Frauen sich eben trotzdem versuchen durchzusetzen.
Also bei der Enzensberger Blaupause gibt es zumindest eine Erfolgsgeschichte. Das ist die von der die Freundin aus den Anfangstagen in Weimar von der Luise Schilling, die Marie, die in der Weberei, also kann man sagen, okay, ist halt die typische Frauenklasse, wo sie vielleicht wollte sie eigentlich auch woanders hin, aber sie macht in der Weberei Karriere und sie wird Meisterin. Also die Luise trifft die in Dessau dann wieder und da ist sie dann Professorin. Und das kommt im Roman nicht vor, aber du hast es vorhin gesagt und ich habe es auch irgendwo gelesen, die Textilklasse oder die Weberei ist eine der erfolgreichsten und umsatzstärksten Abteilungen des Bauhauses, die viel in Serie produziert haben und also auch viel sozusagen Umsatz gemacht haben. Das ist eben so eine Erfolgsgeschichte. Und was jetzt die Luise Schilling betrifft, die eigentlich, also eher finde ich so ein bisschen ein unsicherer Mensch ist, die ist nicht so richtig auf Widerstand gebügelt. Die ist sehr drauf aus, Freunde zu finden, sich gruppenzugehörig zu fühlen. Und das sind viele in dem Roman, finde ich, die so die Strategie haben, dass sie sich quasi in den Dunstkreis von diesem Itten begeben. Und also das ist so Kontakte knüpfen, sich zugehörig fühlen. Das ist, es ist bei Männern genauso wie bei Frauen, ist so eine Strategie, um an der Schule zu reüssieren. Das ist ja jetzt also ein bisschen schade irgendwie, Das ist aber irgendwie ein wichtiger Punkt, sich so ein bisschen beliebt zu machen. Und es gibt also viel, auch viel Konkurrenz und Neid unter den Studentinnen und Studenten. Also keine, weil du ja auch gefragt hast nach Solidarität. Das, also im Roman von der Enzensberger ist das jetzt nicht so ein großer Punkt, leider.
Ich kann es nicht so beurteilen, weil Ise Frank ja gar nicht studiert hat am Bauhaus. Also was mir aufgefallen ist, das ist vielleicht, aber das kann man auch nur so zwischen den Zeilen ahnen, dass es doch schon eine ziemliche Konkurrenz vielleicht auch gab, weil Ise hat ja viel dokumentiert, auch die Entstehung der Meisterhäuser, wo sie so ganz maßgeblich beteiligt war, wie ihre Küche dann mal aussehen sollte. Und das hat sie alles aufgeschrieben und dokumentiert und auch einen Film machen lassen. Und in dieser Dokumentation kommt zum Beispiel ihre Freundin Irene, die ja eigentlich die Fotografien dazu geleistet hat, eigentlich nicht vor. Und das ist schon sehr befremdlich, finde ich, weil die ja eng befreundet waren und die Irene auch sehr viel geleistet hat. Und die Autorin übergeht das so ein bisschen lapidar in meinen Augen. Also das fand ich jetzt schon auffällig, dass man sowas macht als Frau am Bauhaus mit einer Freundin. Aber das kann man nur ahnen, weil mit den Studenten weiß ich nicht, wie das gelaufen ist. Das kommt da auch nicht drin vor. Außer, dass die Frauen natürlich alle in der Weberei waren und auch bewusst da reingesteckt werden. Man hat ihnen faktisch nichts anderes zugetraut.
Also bei Andreas Hilger muss ich sagen, es ist einfach nicht sein Thema. Er hat zwar so eine weibliche Protagonistin, aber Frauen am Bauhaus ist eigentlich nicht sein Thema. Deswegen wird sie gezeichnet, also das wird schon thematisiert, dass die Frauen mehr und mehr in diese Weberei da abgeschoben werden. Aber sie kann sich da ganz gut selbst verwirklichen. Eben diese Weberei ist ja auch sehr erfolgreich. Sie wirbt unglaublich fantasievoll, unglaublichste Dinge. Wie webt sie da? Und ist damit irgendwie zufrieden und das wird überhaupt nicht, also das ist kein Thema, dieser Konflikt, dass Frauen bestimmte Rollen zugewiesen bekommen, wird erwähnt, aber ist überhaupt kein Thema und die organisieren sich nicht auch. Viel mehr Fokus hat dieses Buch auf den Konflikt zwischen Kunst und Technik, Kunst und Bau und eben dieser Entwicklung dann im Bauhaus, dass immer mehr die Künstlerinnen und Künstler an die Seite gedrängt werden zugunsten der Architektur und Technik und was das Spielen war am Anfang, ja, und was vielleicht auch die riesengroße Freiheit war, wird vielleicht auch aufgrund der Entwicklungen von außen, aufgrund der Anfeindungen von außen immer mehr zu was Technischerem. So dieser Konflikt, der spielt viel Rolle in dem Buch und dieser Frauen-Männer-Konflikt sehr wenig.
Ich wollte noch sagen, also die größte Ungerechtigkeit ist natürlich die, dass die Ise Frank eigentlich gar nicht bekannt ist. Also da muss man ja schon hellhörig werden, finde ich. Also selbst in Architekturkreisen nicht. Und die Autorin selbst, die auch vom Fach ist, hat sie jetzt erst entdeckt. Mhm. Also das, denke ich mir, ist wohl die größte Ungerechtigkeit.
Kommen wir nochmal zu den Phasen, die diese Bauhausgeschichte ja hinter sich hat. Also ich kann das jetzt so raushören. In der Phase, wo jetzt zum Beispiel der Itten mit seiner esoterischen Gruppe das Sagen hatte, hört sich das, obwohl mir diese Form sehr suspekt ist, hört sich das aber so an, als wenn da eher noch so eine künstlerische Freiheit möglich war, während, also es wird ja immer so gesagt, ab 25 nimmt Gropius Kontakt zur Industrie auf und es kommt dann eben so zu dieser Entwicklung, die du jetzt genannt hast, dass man eben da stärker in den Verkauf rein will mit den ganzen Sachen und das eben auf für die Industrie auch produzieren will, sei es an Ideen, sei es eben an Sachen, die da so rauskommen. Und wir haben dann diese Phase, ja, ständig, praktisch schon seit dann Mitte der 20er Jahre, wo der Nationalsozialismus immer stärker wird, das konservative Element immer stärker wird. Und das drückt natürlich von außen jetzt auf das Bauhaus, auf diese freie Kultur ein. Und ist es so, kann man das so parallel sehen? Itten geht ja auch dann weg, ich weiß nicht mehr, wann das jetzt ist, verschwindet.
23.
Damit verschwindet dann auch sozusagen diese... wilde Zeit, wo man mit Aktivitäten in den Straßen sich bekannt macht und sowas, verschwindet ja komplett und es wird so richtig bauhausmäßig, wie man so sagt, ne? Alles so vier Ecken und
Ich glaube nicht, dass es so ist, Hardy. Also ich glaube, also ich meine, Itten geht schon 23, aber ich glaube, das ist so ein gleitender Übergang. Also hier in Dessau gehen die immer noch auf die Straße und machen die verrücktesten Sachen. Oder da wird auch ein Riesenfest in Berlin beschrieben, wo dann auch, was weiß ich, alle Künstler dieser Zeit, also auch Schriftsteller und so, erscheinen und so. Also das ist, ich glaube, das, was die Tendenz, die du beschreibst, ist schon, die ist da, ja, dass die Kunst immer mehr an die Seite gedrängt wird. Aber man kann jetzt nicht sagen, da war ein Bruch, nachdem Itten gegangen ist und seine Esoterik da ausgelebt, woanders ausgelebt hat.
Ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass es, also in Dessau auf jeden Fall, hatte dieses industrielle und auch soziale Bauen, hatte das ein größeres Gewicht, aber den Eindruck hatte ich, dass es halt so eine, also so diese beiden Richtungen gab, einerseits diese Selbstverwirklichung, die auch dann mit Atemübungen und Körperübungen und so zum wahren Ich wollten, das eine, und das andere eher Leute, die wirklich versucht haben, die Lebensmöglichkeiten von den Menschen zu verbessern. Aber und diese Richtung habe ich das Gefühl gehabt in dem Roman, dass die jetzt in Dessau mehr zur Geltung kommt.
Ja, aber also das Buch von Andreas Hilger spielt ja in Dessau und eben dieser, da gibt es einen Kampf zwischen denen, aber da gibt es immer noch den Schlemmer mit seinem triadischen Ballett und also es gibt immer noch die, oder diese Gefühlsleitern, die ich da vorgestellt habe und so, es gibt immer noch die, also sehr absurde Dinge, aber wie du sagst, die Entwicklung geht dann halt.
Mir scheint es auch eher so ein schleichender Prozess zu sein. Also das Bauhaus wurde diffamiert und das hat ihnen das Leben schwer gemacht. Es waren Kommunisten, die waren alle unmoralisch. Und eigentlich war das Ziel, diese Schule zu schließen. Und sobald die Faschisten da Macht hatten, an die Geldhähne zu kommen, dann wurde ihnen da der Geldhahn zugedreht. Das ging eigentlich ganz praktisch zu.
Und zumal auch der zweite Bauhausleiter, ja, dieser Hans Meyer, tatsächlich Kommunist war. Ja, ich sehe, die Zeit läuft. Insofern sind wir jetzt 2 Minuten vor Ende, müssten leider die schöne Diskussion, die jetzt so richtig in Fahrt kommt, langsam abbrechen. Ihr habt das lesewütige Kaffeekränzchen gehört. Frauen am Bauhaus war unser Thema. Könnt ihr nochmal so die Titel vorstellen, die Bücher, die ihr da vorgelesen habt?
Ich habe das Buch von der Theresia Enzensberger vorgestellt, das heißt Blaupause. Das ist 2017 erschienen bei Hansa und das gibt es jetzt bei DTV. Der Roman hat 254 Seiten und kostet 10,90 Euro.
Ich habe vorgestellt das Buch mit dem Titel Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus von Jana Revedin. Im Dumont Verlag erschienen, inzwischen in der 4. Auflage, 303 Seiten, 22 Euro.
Und ich habe vorgestellt Gläserne Zeit, ein Bauhausroman von Andreas Hilger, im Osburg Verlag erschienen, 238 Seiten, 14 Euro.